So, ich lasse mein Konzept ein bisschen liegen und so merkt ihr gleich, dass nicht ich, sondern meine Frau so gut Deutsch reden kann. Falls es immer noch falsch klingt, dann habe ich es falsch abgelesen. Aber ich wollte was vorher sagen. Also, es hat mich sehr gefreut, gestern Abend Professor Eckstein zu hören. Ich habe voll zugestimmt. Das war richtig, das war wichtig. Das war natürlich hervorragend vorgetragen auch. Die Konversation oder die Debatte über dieses Thema ist auf Deutsch ein bisschen anders wie auf Englisch. Und deswegen wollte ich das vorher sagen, weil ich Bemerkungen dazu machen möchte. Und ich soll nicht so gehört werden, als würde ich Ihnen widersprechen wollen. Absolut nicht. Auf Deutsch geht es schief, wenn die heidnischen und gesellschaftlichen Bedeutungen von Söhne verwechselt werden mit den biblischen. Auf Englisch geht es schief, wenn andere Verwechslungen geschehen. Mit Satisfaction, Justification, Justice, Wrath und so weiter. Das wollte ich einfach vorher sagen, damit ihr versteht, was ich jetzt sage. Gestern betrachteten wir die letzte Nacht vor der Kreuzigung Jesu. Inzwischen ist der Karfreitag zu Ende gegangen. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Was aber bedeutet dieses für uns? Theologen haben zu diesem Thema komplizierte Versöhnungstheorien entwickelt. Sie reden von Sühneopfer, Stellvertretung, Erlösung und wenn die deutschen Wörter nicht reichen, dann greifen sie zu lateinischen Christus Victor oder zu griechischen Hilasmos oder zu englischen Propitiation, Expiation, das habt ihr nicht in der Schule gehört, ja? Justification. Zumindest in der englisch sprechenden Welt verteidigen bestimmte führende Theologen ihre jeweiligen Theorien als die allein richtigen und bekämpfen sich gegenseitig, als ob alles davon abhängen würde, dass wir Jesu stellvertretenden Tod haargenau richtig verstanden haben. Unser Heil hängt aber davon ab, dass wir es persönlich glauben. Er hat es für uns getan. Und davon, dass wir diese Realität für uns in Anspruch nehmen. Unser Heil hängt nicht davon ab, dass wir alles theologisch richtig erklären können. Manche Theologen geben fast den Eindruck, wir würden durch unsere schlaue Theologien gerettet. Dadurch, dass wir die richtige Versöhnungstheorie richtig formuliert haben. Das glaubten weder Markus noch Matthäus noch Lukas noch Johannes noch Paulus. Für sie war es klar, wir werden nicht durch schlaue Theologie gerettet, sondern durch die Gnade Gottes. Gott war uns gnädig und schickte seinen Sohn Jesus zu uns, damit er für uns starb, damit wir leben können. Auf diese Weise erfüllte Jesus den Plan Gottes, in der Wüste den Weg Jahwes zu bereiten, das Thema von gestern. Und so stimmen wir mit Jesaja und mit Johannes dem Täufer ein, er kommt mit Macht. Aber welche Macht? Der Weg würde für uns vorbereitet, vor allem durch Jesu stellvertretenden Tod. Er ist gekommen, er kommt immer wieder und wir warten darauf, dass er am Ende der Weltgeschichte nochmal kommen wird. Mit Macht, um alles zum Ziel zu bringen. Heute ist Karsamstag. Wir befinden uns zwischen Karfreitag und Ostersonntag. Wir wollen heute Morgen, noch ehe wir zu Jesaja zurückkehren, einen weiteren Aspekt des Karfreitagberichtes im Markus-Evangelium betrachten. Gestern sahen wir, wie Markus die Nacht vor der Kreuzigung kunstvoll präsentierte. Heute werden wir sehen, dass er das Gleiche tut mit seiner Präsentation der letzten Strecke dieses Weges des Herrn, der zu Jesu Tod am Kreuz führte. Noch erleben wir nicht die volle Osterfreude. Aber die Vorfreude auf das, was der Ostersonntag bringen wird, dies erwähnte Markus schon am Karfreitag. Und in einem genauso kunstvoll präsentierten Bericht der letzten Strecke, die Jesus am Karfreitag ging. Jesus zitiert nicht selten aus dem Alten Testament, den damaligen Schriften, wenn er sein Wesen und seinen Dienst näher erklären will. Nach dem Markus-Evangelium tat Jesus dies zum letzten Mal kurz vor seinem Tod. Er zitiert dort den ersten Vers eines Klageliedes, Psalm 22. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und gleich reiben sich kritische Wissenschaftler voller Freude die Hände. Aha, seht ihr, Jesus ist doch im Elend gestorben. Das Markus-Evangelium hat es deutlich verraten. Die anderen Evangelisten verbesserten eigenmächtig diesen Bericht. Nach Lukas legt Jesus sanft seinen Geist in die Hände seines Vaters. Nach Johannes verkündigte er laut, es ist vollbracht, aber die Katze ist aus dem Sack. Markus, das älteste Evangelium, verriet die Wahrheit. Jesus starb verlassen und allein, alle Hoffnungen begraben. Nicht einmal seinen himmlischen Vater blieb bei ihm. Er weinte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nichts könnte jedoch der Wahrheit ferner liegen. Doch sein Sterben war schmerzvoll, sehr. Doch er wurde von Freunden verlassen, aber doch nicht von Gott. Jesus starb in der Tat voller Zuversicht, voll wissend, dass ihm seine eigene Auferstehung bevorstand. Darüber sind sich alle Evangelisten einig. Markus mit eingeschlossen. Die Zeichen, die auf diese Interpretation hinweisen, wurden von Markus ganz raffiniert in seine Erzählung eingearbeitet. Hier sind einige dieser Spuren. Die Markus-Ausleger reden immer von den Prophezeiungen des Leidens im Markus-Evangelium. Diese gibt es jedoch nicht. Es gibt immer nur Prophezeiungen des Leidens und der Auferstehung. Die Leser des Markus-Evangeliums werden eingeladen, von Anfang an zuversichtlich zu sein. In allem Schlechten ist von Anfang an das Gute im Ansatz schon verborgen. Noch eine Spur. Zwischen Abendmahl und Gethsemane sagt Jesus zu seinen Jüngern, es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Er wusste, dass er der wahre Hirte war und dass die Schrift in Erfüllung gehen würde, dass seine Nachfolger ihm im Stich lassen würden. Er wusste aber auch, dass diese Jünger schon vor ihrem letzten Scheitern hören mussten. Es wird eine Auferstehung für mich geben und für euch einen Neuanfang. Und Markus will natürlich, dass seine Leser die gleiche Botschaft hören. Ein weiterer Hinweis. In Gethsemane nach seinem ersten, aber vertrauensvollen Gebet verkündigt Jesus, die Stunde ist gekommen. Aber welche Stunde? Es war Mitternacht, das Ende der zweiten Nachtwache. Das haben wir gestern beobachtet. Lasst uns aber nicht vergessen, es handelt sich hier nicht um irgendeine Nacht, sondern um die Passanacht. Genauso wie der Engel Gottes vor so vielen Jahrhunderten in der ersten Passanacht genau um Mitternacht die Befreiung Israels aus ägyptischen Knechtschaft verkündigte und bewirkte, so verkündigte auch Jesus, der wahre Retter, die Stunde ist gekommen, die Stunde der Rettung der Welt. Und so geht er dem Kreuz entgegen, um diese Rettung zu verwirklichen. Und so wird der Hirte, der hingerichtet werden soll, gleichzeitig selbst das Passahlamm, das sich freiwillig opfert, weil er weiß, nur so kann die Versöhnung der Welt geschehen. Jesus soll seine eigene Hoffnung verloren haben? Keineswegs. Er gab nicht einmal für diese gefallene Welt die Hoffnung auf. Weitere Spuren auf die Auferstehung finden wir bei den Gerichtsverhandlungen. Das Schweigen Jesu bezeugt, dass er die Schrift erfüllen musste. Wie ein Lämmlein, das zur Schlachtbank geführt wird, so tut er seinen Mund nicht auf. Aber auch sein Reden deutet auf eine Erfüllung der Schrift. Der hohe Priester fragt: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Achtet genau, wie Jesus auf diese Frage antwortet. Er sagt wortwörtlich: Ich bin. Ja, ich bin der Messias, der versprochene Retter. Ja, ich bin der Sohn Gottes. Aber sein Ja ist nicht einfach Jawohl. Jesus verwendet den Ausdruck Ego Eimi, ich bin. Das ist der Name des Gottes Israels. Yahweh auf Hebräisch, Ego Eimi auf Griechisch. Das heißt, Jesus sagt, ja, ich bin der Messias. Ja, ich bin Gottes Sohn. Ja, ich bin Yahweh. Gott ist zu euch gekommen. Und dann fährt Jesus noch fort: Und ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Anders gesagt, ich stehe jetzt hier vor eurem Gericht. Aber am Ende der Geschichte werdet ihr in meinem Gerichtssaal Rechenschaft ablegen müssen. Wir finden überall Hinweise, dass Jesus genau wusste, was ihm bevorstand und wie dies dazu dienen würde, die Welt zu retten. Jesus selbst hinterließ diese Hinweise und Markus tat dies auch, auf die Art und Weise, wie er sein Evangelium schrieb. Nein, Jesus starb nicht aus Verzweiflung, sondern in der Zuversicht, dass der grausame Tod, der vor ihm lag, dem Willen Gottes entsprach. Und dass durch seinen Tod Gott die ganze Welt wieder zu seinem Schöpfungsziel zurückbringen würde. Warum nun schrie Jesus dann am Ende so verzweifelt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Gab Jesus am Ende doch alle Hoffnung aus? Absolut nicht. Der Text von Markus lädt seine Leser ein, tiefer zu schauen. Jesus schrie nicht aus Verzweiflung. Jesus stellt eine Frage. Eine ernsthafte Frage. Eine Frage, auf die er aber die Antwort schon weiß. Und aufmerksame Leser wissen die Antwort auch. Zumindest können sie die Antwort wissen. Der Bibelausleger Robert Fowler stellt provozierend diese Frage: What better way is there to channel our thinking than to challenge us with unanswered questions? Ungefähr, wie kann ein Autor seine Leser effektiver herausfordern, genauer hinzuschauen, als wenn er unbeantwortete Fragen stellt? Wohlgemerkt, Fowler selbst beantwortet seine eigene Frage nicht. Im Markus-Evangelium deuten viele Hinweise darauf hin, dass Jesus genau wusste, warum sein Vater ihn verließ. Er verließ Jesus vorübergehend, weil er niemals diese Welt verlassen würde, für die sein Sohn gekommen war, um sie zu retten. Und so versteckt Markus in seinem Passionsbericht Hinweise, die uns helfen sollen, sein Zitat aus dem 22. Psalm richtig zu interpretieren. Wenn wir genauer hinschauen, entdecken wir, dass dieses Klagelied aus dem Psalm 22 nicht zum ersten Mal von den Lippen Jesu im Text von Markus Evangelium erscheint. Der Text taucht schon viel früher auf und wird während der ganzen Zeit, in der Jesus am Kreuz hängt, mehrmals erwähnt. Er wird zum Beispiel schon im Text erwähnt, als die Soldaten um Jesu Kleider spielen. Denn der Psalmist schrieb: Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Aus Psalm 22. Und der gleiche Psalm taucht auf, als der gekreuzigte Jesus von spöttischen Kriminellen und einer höhnischen Menge umzingelt ist. Denn der Psalmist schrieb: Eine Meute böswilligen Menschen umkreist mich. Hände und Füße haben sie mich durchbohrt. Der gleiche Psalm ist auch schon da, als die obersten Priester und die Schriftgelehrten Jesus verhöhnen. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagen sie, genau wie es auch der Psalmist formulierte, dass seine Feinde höhnisch sagen würden: Überlass Gott deine Not, der soll dir helfen und dich retten. Das heißt, Markus erwähnte in seinem Passionsbericht immer wieder Psalm 22, schon lange bevor Jesus dann den ersten Vers des Psalms mit der prägnanten Frage zitierte: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber interessanterweise baute Markus in Markus 15 den 22. Psalm genau in umgekehrte Richtung ein. Was wir in Markus 15 vorwärts lesen, ist gleichzeitig der Psalm 22 von hinten nach vorne gelesen. Am Ende von Markus 15 erreichen wir den Anfang aus Psalm 22. Als Jesus die große, an der Oberfläche nicht beantwortete Frage stellt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er weiß die Antwort und Markus auch. Gott hat Jesus vorübergehend verlassen, weil dies Teil von Gottes Plan war, um die Welt zu retten. Hier wird der Hirte erschlagen und die Schafe laufen auseinander, aber nach der Auferstehung werden sie und auch wir ihn wiedersehen. Wer nicht Augen zu sehen hat, steht vor dem gekreuzigten Jesus und sieht, um den Text für morgen zu zitieren, keine gute Figur und keine Schönheit, kein Anblick, dass wir ihn begehrt hätten, verachtet und verlassen von Menschen, ein Mann der Schmerzen, vertraut mit Krankheit, wie einer, von dem man sein Gesicht verbirgt. Wer aber Augen zu sehen hat, erkennt hier den treuen Hirten, der vorübergehend auch noch das Passahlamm werden muss, um die Welt zu retten. Jesus starb nicht in Verzweiflung, nicht einmal in Markus-Evangelium, vor allem nicht im Markus-Evangelium. Tatsache ist, auch der Psalmist schrieb nicht in Verzweiflung: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Klagelieder sind nicht Verzweiflungslieder. Sie sind Psalmen der Umorientierung. Sie zeigen dem Gottesvolk, dass sogar Situationen, die uns zur Verzweiflung führen könnten, dies nicht müssen. Nicht, wenn wir wissen, dass Gott uns nie verlässt. Die ersten Leser des Markus-Evangeliums konnten Psalm 22 auswendig zitieren. So gut kannten sie ihre Schriften und vor allem die Psalmen. Aber das bedeutet für mich, dass ihnen die restlichen Verse, die Markus weder zitierte noch erwähnte, ebenfalls durch den Kopf gingen, ohne dass sie ihre Schriftrollen aufmachen mussten. Und so konnten sie auch gleich erkennen, dass dieser Psalm nicht nur dem Psalmisten, nicht nur dem altertümlichen Israel und auch nicht nur Jesus galt, sondern auch ihrer Gemeinschaft. Und sie hörten die an Jesus gerichteten höhnenden Worte: Überlass Gott deine Not, er soll dir helfen und dich retten. Nicht nur als Hohn, sondern als mutmachende Worte. Überlass Gott deine Not, der soll dir helfen und dich retten. Er, Gott, hat den Hilflosen nicht verachtet. Über sein Elend ging er nicht weg. Das wussten sie, dass es auch im Psalm 22 war. Und sie konnten angesichts ihres eigenen Leidens unter den Machthabern dieser Welt den Psalm dann auch zu Ende aufsagen. Und so auch die Vorhersage hören. Und jetzt zitieren wir wieder vom Psalm 22. Auch die Großen dieser Erde müssen vor ihm niederfallen. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Die Menschen, die noch nicht geboren sind, dazu gehören wir. Wir, hier, heute. Das heißt, der Psalm gilt auch uns. Der Herr hat es vollbracht. Jesus ging den Weg, der im Psalm 22 beschrieben wird, von hinten nach vorne, damit wir alles von vorne nach hinten erleben können. Wir können jetzt bis in alle Ewigkeit den Psalm vorwärts lesen, bis wir dann am Ende der Weltgeschichte erneut hören werden, es ist vollbracht. Jesus stellte die große Frage, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit alle Leser des Evangeliums die Antwort erkennen sollten, ich werde euch niemals verlassen. Auch wenn es vorübergehend so aussieht, bald werde ich wiederkommen, um mein Reich zu vollenden. Jesus erlebte das Ziel schon am Ostersonntagmorgen. Eines Tages wird das Gleiche für uns geschehen. Aber jetzt ist höchste Zeit, dass wir zu Jesaja zurückkehren. Zwei Jesaja-Texte werden wir heute Morgen kurz betrachten. Und die sprechen über eine Figur, die hier und in einigen anderen Texten der Knecht Gottes oder der Gottesknecht heißt. Meine Frau, meine Hauptquelle für Hilfen mit der deutschen Sprache, informiert mich, dass dieses Wort Knecht ein altes Wort ist und zumindest in dem Kontext, als ihr Großvater und Urgroßvater eine Landwirtschaft betrieben, kein sehr gutes Wort war. Die Knechte waren die niedrigsten Farmarbeiter mit wenigen Rechten. Manchmal hatten sie nicht einmal das Recht zu heiraten. Manchmal waren sie sogar arbeitsverpflichtete Schuldknechte, fast wie Leibeigene im Mittelalter. Hat meine Frau recht? Viele Bibelübersetzungen verwenden immer noch den Begriff Gottesknecht. Ich habe in 12 Übersetzungen nachgeschaut und 8 davon verwenden diesen Begriff. 3 davon verwenden Diener Gottes und eine Gottes Bevollmächtigter. Wichtig ist, dass wir nicht auf die Farmarbeiter im 19. Jahrhundert in Süddeutschland schauen, wenn wir verstehen wollen, was die Texte über den Gottesknecht uns zu sagen haben, sondern auf die Bibel selbst. 4 Fragen habe ich. Was sagen diese Texte über diese Figur? Von wem redet der Prophet hier? Wer erfüllt die Prophezeiungen in diesen Texten? Und das sind nicht gleiche Fragen, die 2. und 3. Und was hat das alles mit uns zu tun? Das sind die wichtigen Fragen, die wir jetzt in dieser Reihenfolge besprechen wollen. Als erstes, was sagen diese Texte über den Gottesknecht? Er ist Gottes Erwählter. Das wird mehrmals gesagt in den Texten. Er ist von Gott geliebt, an dem meine Seele Gefallen gefunden hat. Er wird auch von Gott beschützt. Ich, Jahwe, habe dich berufen in Heil und fasse dich an deiner Hand. Ich bewahre dich. Er ist mit Gottes Geist erfüllt. Der Prophet sagt, ich gab meinen Geist auf ihn. Er wird von Gott beauftragt, alles zu vollbringen, was Gott vorhat. Wir lesen zum Beispiel, verlässlich bringt er das Recht hinaus. Er öffnet blinde Augen. Er führt aus dem Kerker die Gefangenen, aus dem Gefängnis, die im Finstern sitzen. Und der Knecht Gottes handelt mit Macht im Auftrag Gottes. Aber es gibt auch eine andere Seite. Die machtvolle Seite und die sanfte Seite. Der Text von gestern sagte, Gott kommt mit Macht und dann Lämmer, die trägt er an seiner Brust. Und genau das Gleiche wird auch hier über den Gottesknecht gesagt. Er kommt im Auftrag Gottes bevollmächtigt, um den Plan Gottes zu verwirklichen. Und dann heißt es, er schreit nicht, macht kein Getöse, lässt draußen seine Stimme nicht hören. Das geknickte Rohr zerbricht er nicht, den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Dieser unscheinbare Knecht hat einen sehr großen Auftrag von Gott bekommen. Dieser Gottesknecht kommt als Bundesermittler für das Volk. Also wer ist jetzt dieses Volk? In erster Linie, zumindest zur Zeit Jesajas, war das natürlich Israel. Israel von Gott ins Leben gerufen, um ganz speziell in Beziehung mit Gott zu leben. Aber Gottes Plan war schon immer viel weitreichender, als Israel dies verstand. Gleich von Anfang an, als Gott Abraham berief, wurde klar gesagt, er würde berufen, nicht nur um gesegnet zu werden. Auch nicht nur damit seine eigenen Nachkommen gesegnet werden sollten, sondern damit durch ihn und seine Nachkommen alle Völker der Erde gesegnet werden würden. Der Gottesknecht in Jesaja soll Bundesermittler für das Volk sein, aber nicht nur für Israel. Hört, wie das in Jesaja 49 lautet. Zu wenig ist es mir, dass du mir Knecht bist, die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich zum Licht der Völker, dass meine Rettung geschehe bis ans Ende der Erde. Die beiden Texte für heute zusammen malen das beeindruckende Bild eines Gottesknechtes, den Gott auserwählt, um als Diener Gottes den allumfassenden Plan Gottes zum Ziel zu bringen. Und so die zweite Frage, wer ist nun dieser Knecht? Von wem ist hier die Rede? Und wir sagen sofort, selbstverständlich von Jesus. Und für diese Schlussfolgerung spricht einiges. Als Jesus getauft wurde und gerade als der Geist Gottes auf ihn kam, sprach Gott das Folgende vom Himmel. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Diese Wörter sind direkt dem Knechtslied in Jesaja 42 entnommen. Später in seinem Evangelium fasst Matthäus den Dienst von Jesus kurz zusammen und schreibt dann, so erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Eindeutiger kann es kaum sein. In der Apostelgeschichte lesen wir von einem äthiopischen Finanzminister. In seinem Reisewagen liest er gerade eins dieser Knechtslieder aus Jesaja und fragt dann seinen Mitfahrer Philippus, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Philippus ergreift dann Gelegenheit und erklärt ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Jesus sagt sogar von sich selbst, der Menschensohn, und er redet von sich selbst, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die Anspielung hier auf die Knechtslieder Jesajas ist eindeutig. So, jetzt die dritte Frage. Wer erfüllt das prophetische Wort, das wir in den Knechtsliedern lesen? Und wir sagen sofort, Jesus, ganz klar, aber hier gibt es mehr zu sagen. In der Bibel sehen wir oft, dass es Teilerfüllungen auch gibt. Noch eher und vielleicht auch nachdem die endgültige Erfüllung kommt. Wenn wir genauer hinschauen, was in diesen Knechtsliedern steht, dann klingt es oft, als würde der Prophet von sich selbst reden. Jahwe hat mich von Mutterschoß an berufen, als ich noch im Leib meiner Mutter war, schon meinen Namen genannt. Er machte meinen Mund einem scharfen Schwert gleich. Der Prophet scheint von sich selbst zu reden. Und dann später klingt es ganz anders. Mein Knecht bist du, Israel. Durch dich will ich mich verherrlichen. So, jetzt ist der Knecht Israel selbst. Also wer ist denn der Knecht Gottes? Ist das der Prophet? Ist das Israel? Manchmal klingt es, als wäre der Knecht eine treue Minderheit in Israel, die stellvertretend für das ganze Volk Gottes Plan in Erfüllung bringen soll. Also wer ist denn letztendlich der Bundesermittler für das Volk und für alle Völker? Der Theologe G.B. Caird spricht von Situation Vacant Prophecies, also er ist Engländer, die Amerikaner würden sagen Job Opening Prophecies. Vielleicht würdet ihr es offene Stellen Prophetien nennen. Bis jemand kommt, der tatsächlich das prophetische Wort erfüllt, bleibt das prophetische Wort nicht nur unerfüllt, sondern auch unklar, ungenau und vielleicht sogar unbestimmt. Der Prophet selbst erfüllte Aspekte des Auftrags, der dem Knecht Gottes gegeben worden war. Auch Israel erfüllte zumindest Aspekte dieses Auftrages. Aber ein prophetisches Wort geht nicht nur teilweise in Erfüllung. Was Gott verspricht, das wird er auch halten. Und so taucht Jesus auf. Oder besser gesagt, Gott wählte seinen eingeborenen Sohn aus, erfüllte ihn mit seinem Geist, bewahrte, befähigte und beauftragte ihn, um diese prophetischen Worte zur Vollendung zu bringen. Es war nicht so, als hätte der Prophet in die Zukunft geschaut, Jahrhunderte im Voraus Jesus gesehen haben. Wir sollen uns Gott nicht so vorstellen als ein Vorhersager. Stellen wir uns vor, ich würde zu meiner Tochter sagen, nächste Woche nach deinem Geigenunterricht bekommst du ein Eis. Eine Woche vergeht, sie ist gespannt, ob es tatsächlich geschehen wird und siehe da, auf dem Heimweg biege ich tatsächlich dort ab, wo wir ein Eis kaufen können. Was würde sie vermutlich dann zu mir sagen? Danke, Papa, dass du dein Versprechen gehalten hast, vielleicht. Vielleicht, was? Nur von McDonald's? Ich dachte, wir würden zu einer richtigen Eisdiele gehen. Sie würden jedoch bestimmt nicht so reagieren. Papa, wie hast du vorher gewusst? Sie käme nie auf die Idee, dass ihr Papa in die Zukunft schaute und deshalb prophetisch vorhersagen konnte, dass wir Eis essen würden. Ich kann nicht die Zukunft vorhersagen. Ich möchte aber ein Vater sein, der seine Versprechen erfüllt. Ich denke, wir sollen uns Gott auch so vorstellen. Natürlich kann er in die Zukunft schauen, aber die prophetischen Worte, die er durch seinen Propheten verkündet, sind nicht in erster Linie Hinweise darauf, dass Gott so ein Experte ist im in die Zukunft schauen. Prophetische Worte zeigen eher, dass Gott zuverlässig ist und immer bereit ist, so lange am Ball zu bleiben, bis alle seine Versprechungen erfüllt sind. Gott ist vor allem ein Wahrmacher, nicht ein Wahrsager. Also von wem redet der Prophet? Vom Knecht Gottes. Er selbst war der Knecht Gottes und durch sein Reden und Schreiben erfüllte er teilweise die prophetischen Worte, die Gott durch ihn vermitteln wollte, aber nur teilweise. Auch Israel wurde berufen, Knecht Gottes zu sein und so waren sie auch teilweise. Israel war tatsächlich manchmal ein Bundesmittler, durch den auch Menschen anderer Völker in Beziehung zu Gott kommen konnten. Man sieht das zum Beispiel in der Jona-Geschichte, in der das Evangelium sogar Nineveh erreichte. Man sieht das in den Menschen, die aus anderen Völkern kamen, um am Bund Gottes mit Israel teilzunehmen. Man denke zum Beispiel an Rahab und Ruth. Man sieht es auch dort, wo Israeliten sogar in Gegenwart der Machthaber der Welt Zeugen waren. Zum Beispiel Esther und Daniel. Es stimmt, Israel war auch der Gottesknecht. Aber die endgültige Erfüllung kam erst mit Jesus, dem wahren Licht der Welt, durch den Gottes Heil der ganzen Welt angeboten wurde. Es gab schon immer Teilerfüllungen der prophetischen Worte. In Jesus wurde dieses prophetische Wort erfüllt, vollkommen erfüllt. Oder vielleicht sollten wir sagen, in Jesus wird dieses Wort erfüllt. Teilweise jetzt schon, teilweise noch nicht. Am Ende seines Lebens wurde der Auftrag, im Namen Jesus Knecht Gottes zu sein, weitergeleitet. An alle, die ihm nachfolgen, an die Gemeinde, die Jesus gründete und die der Geist Gottes befähigt. Und hiermit haben wir dann die letzte Frage für heute Morgen auch angesprochen. Was hat das alles mit uns zu tun? Jesus ist der endgültige Knecht Gottes, der alles für uns getan hat, damit wir selbst das Heil in Jesus finden. Aber damit ist noch nicht alles gesagt und nicht alles erledigt. In Jesus und durch das, was Jesus für uns tat, werden auch wir Knechte Gottes, welche die frohe Botschaft weitersagen, bis diese die ganze Welt erreicht. Oder wie der Prophet es formulierte, bis Gottes Rettung geschehe bis ans Ende der Erde. Auch wir sind Gottes Knechte. Nein, das bedeutet nicht, dass wir nicht heiraten dürfen. Nicht, dass wir auf einer Farm schwer arbeiten müssen. Es bedeutet, dass Gott auch zu uns sagt, du bist mein Erwählter. Erwählte. An dir hat meine Seele Gefallen gefunden. Ich habe dich berufen in Heil und fasse dich an deiner Hand. Ich bewahre dich. Ich gab meinen Geist auf dich, damit auch durch dich alle Völker der Erde Gottes Segen erfahren können. Und somit können wir auch wieder die Verbindung zu Psalm 22 schaffen, zu diesem Psalm, den Jesus am Kreuz zitierte. Hört nochmal, wie der Psalm endet. Auch die Großen dieser Welt müssen vor ihm niederfallen. Ja, vor ihm werden einmal alle Menschen ihre Knie beugen. Die kommenden Generationen werden ihm dienen. Eine wird der nächsten von ihm erzählen. Selbst die Menschen, die noch nicht geboren sind, werden von seinen gerechten Taten hören. Und man wird sagen, der Herr hat es vollbracht. Ich denke, dass dies uns genug Gesprächsstoff für unsere Diskussionsgruppen nachher gibt. Und damit könnte ich für heute Morgen eigentlich aufhören, aber ich habe noch 4 Minuten aufgehoben, weil ich ein Lied spielen lassen möchte. Ich war einmal auf einem Peter Furler-Konzert. Viele von euch werden seine bekanntesten Lieder gut kennen. It's all God's children singing glory, glory. Bekannt. Shine, make them wonder what you've got. In the hands of God we will fall. Aber das Lied, das mich vom Hocker riss, ist ein unbekanntes Lied. Es heißt It's All Right. A Song for Lazarus. Sein Lied über Lazarus, den Freund von Jesus, den Jesus vom Tod auferweckt hat. Ein Lied, das von der großen Hoffnung auf die Auferstehung aller Toten spricht und uns trotzdem Jesus zeigt, wie er weint. Ich denke, dieses Lied wäre passend als ein Abschluss dieser Bibelauslegung. Für mich ist es ein passendes Karsamstag-Lied. Ein Lied, das uns sagt, wir dürfen uns wirklich freuen. Jesus ist für uns gestorben. Seine Auferstehung versichert, dass auch wir eines Tages auferstehen werden und dann für immer in Gottes Gegenwart sein werden. Aber noch ist nicht alles so weit. Wir leben noch zwischen den Zeiten. Es gibt noch viel Leid und Schmerz, ja sogar den Tod. Karsamstag ist wahrhaftig eine Zeit zwischen den Zeiten. Wir hören Peter Furlers Lied, als würde Jesus selbst dieses Lied seinem Freund Lazarus vorsingen. Gerade an dem Punkt, als er Lazarus zurück ins Leben rief. Allerdings zurück zu seinem alten sterblichen Leben. Denn er musste später dann doch noch wieder sterben. Es war aber ein Zeichen, dass es eines Tages wirklich geschehen wird, dass wir, so wie Jesus, der erste tatsächlich Auferstandene, zu einem unsterblichen Leben in der Gegenwart Gottes auferstehen werden.